Tag zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts über erneuerbare Energien und das Hochschulleben. Heute zum Thema Elektromobilität und zwar ganz konkret um das Thema der Batteriespeicher, dem Einsatz der Batteriespeicher in den Elektroautos. Da gibt es ja auch viele Diskussionen, wie sinnvoll sind Elektroautos, sind sie klimaneutraler als fossile Autos oder Verbrennungsmotoren, die in Autos verbaut sind. Die Diskussion will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht führen. Das ist nochmal ein gesondertes Thema, das bei der Gesamtbetrachtung von Verbrennungsmotoren mit der Herstellung der Treibstoffe ist natürlich die Klimabilanz von einem Verbrennungsmotor oder einem Auto mit Verbrennungsmotor deutlich schlechter als ein Auto, das elektrisch fährt. Auch wenn es da immer wieder sehr kreative, nennen wir es wirklich mal kreative Rechenwege gibt von Vertreterinnen und Vertretern der automobilnahen Branche, die also versuchen mit Zahlenspielereien ein bisschen Stimmung zu machen pro Verbrenner und contra Elektromobilität. Das, wie gesagt, will ich gar nicht diskutieren, sondern mal in dieser Folge zwei Aspekte beleuchten. Nämlich einmal die Frage, haben wir eigentlich genug Lithium für die Lithium-Ionen-Batterien, die wir verwenden? Beziehungsweise reichen eigentlich die weiteren Rohstoffe, die wir noch brauchen? Also Lithium ist immer so das Erste, was erwähnt wird. Aber da sind natürlich noch ganz andere Materialien verbaut, also Kobalt, Nickel, Mangan, Graphit brauchen wir. Und da ist die Frage, haben wir eigentlich ausreichend Rohstoffe dafür oder laufen wir, wenn wir jetzt also den Weg der Elektromobilität gehen im privaten und Individualverkehr, laufen wir da mittelfristig in ein Problem. Zweiter Aspekt ist dann die Speicherkapazität an sich, denn das Auto ist ja eigentlich streng genommen nur eine fahrende Batterie. Und welches Potenzial haben wir in Deutschland, wenn wir die Möglichkeit schaffen würden, dass die Elektroautos netzdienlich wären, also nicht nur Strom laden oder den Strom nutzen, um die Batterie zu laden, sondern auch den umgekehrten Weg Strom bereitstellen. Denn wir haben ja immer die Diskussion bei dem Ausbau der Erneuerbaren, Photovoltaikenergie, Windenergie, wie speichern wir mit Pumpspeicherkraftwerken etc., das haben wir ja schon mal diskutiert. Aber die Frage ist, macht es nicht Sinn, nicht nur stationäre Batterien zu nutzen? Die werden sicherlich eine Rolle spielen. Aber auf Autos zu setzen, die auch eine Batterie dabei haben, 75 Kilowattstunden ist da jetzt so bei einer mittelgroßen Batterie das, was man im Auto hat. Und ja, das könnte man auch eigentlich nutzen, indem man einfach bidirektional lädt. Technisch ist das möglich und da ist die Frage, wie groß ist denn da der Nutzen eigentlich? Kann man das machen? Und das möchte ich jetzt in dieser Folge tatsächlich mal einmal diskutieren. Einstieg machen wir mit dem Thema des Lithiums. Haben wir genug? Also an sich, um die Frage direkt im Vorfeld zu beantworten, die Rohstoffe sind in ausreichendem Maße vorhanden. Also wir laufen global nicht in ein Problem. Das kann man, glaube ich, ganz gut am Beispiel des Lithiums mal diskutieren. Da gibt es natürlich auch ähnlich, wie das jetzt auch bei den anderen, bei fossilen Rohstoffen, wie zum Beispiel der Kohle, immer gemacht wird. Also wie groß sind die Ressourcen und die Reserven, die wir noch haben? Da unterscheidet man immer in die Bereiche, was ist jetzt schon erschlossen? Bei den Ölfeldern oder beim Erdöl oder Erdgas kennt man diese Diskussion auch. Wie lange reicht das Erdöl noch? Wie lange reicht das Erdgas noch? Reicht es noch 20 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre? Da muss man immer unterscheiden. Betrachtet man nur die bereits schon erschlossenen Kapazitäten oder geht es auch noch an die Reserven, die aufwendiger zu gewinnen sind? Vor ein paar Jahren die aufkommende Diskussion des Frackings, also um Öl oder Gas aus Schiefergestein zu gewinnen. Im Moment auch wieder ein Thema in Deutschland, ob wir nicht in Norddeutschland durch Fracking Erdgas, also heimisches Erdgas, gewinnen wollen. Bei der Kohle ähnlich. Also auch Deutschland hat ja noch massive Steinkohlevorkommen, die wir einfach nur nicht mehr nutzen und abbauen, weil es unwirtschaftlich ist, zu teuer ist. Das ist es auch schon seit den 1950er Jahren, dass der Weltmarktpreis unter dem Steinkohlepreis aus Deutschland lag, sodass also die deutsche Steinkohle seit Ende der 1950er Jahre eigentlich gar nicht wirtschaftlich gefördert werden konnte, wir aber dennoch noch sehr, sehr lange diese Branche gefördert, subventioniert haben, um heimische Steinkohle abzubauen. Grundsätzlich reicht die Steinkohle selbst bei den aktuellen Verbrauchsdaten und Zahlen locker aus für noch viele hundert Jahre. Wir haben noch sehr, sehr viel Kohle mit natürlich entsprechend fatalen Auswirkungen auf das Klima. Also Lithium, wenn man da der US-Regierung, die sich dem Thema gewidmet hat, in einer Studie, wenn man da mal nachschaut, sind die Reserven an Lithium weltweit liegen bei rund 86 Millionen Tonnen Lithium. Das klingt jetzt erstmal viel oder wenig. Das müssen wir erstmal einschätzen, wie viel Lithium wir brauchen für die Batterien. Also wir sind bei 86 Millionen Tonnen oder 86 Milliarden Kilogramm Lithium. Wir brauchen ungefähr je Kilogramm Batteriezelle ungefähr 72 Gramm. Das ist so die Menge an Lithium, die wir brauchen. Das heißt, die Energiedichte von Lithium, das sind so knapp 8,9 Kilowattstunden pro Kilogramm Lithium. Das ist so die aktuelle Energiedichte. Die wird sich in den nächsten Jahren durch die technologische Weiterentwicklung sicherlich noch verbessern. Aber das ist jetzt so die Größenordnung. Wenn Sie überlegt, moderne Elektroautos haben eine Batteriekapazität von zwischen 70 und 80 Kilowattstunden. Das ist so der Standard. Kleinere Autos haben eine etwas kleinere Kapazität, aber auch da wird die Tendenz wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass wir so bei 70, rechnen wir mit 70 Kilowattstunden, dann brauchen wir, wenn man das umrechnet über die Energiedichte, sind wir so bei knapp 8 Kilogramm Lithium pro Elektroauto. Das ist der Bedarf. Also wenn ich eine Batterie habe für ein Elektroauto, muss ich 8 Kilogramm Lithium verwenden. Ja, jetzt kann man die Rechnung aufmachen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe 86 Milliarden Kilogramm Lithium zur Verfügung, das ist noch nicht erschlossen, das muss man natürlich bedenken. Und auch der Abbau ist nicht ganz so einfach. Auch das ist dann in vielen Fällen ein prekärer Abbau unter teilweise fragwürdigen Bedingungen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Das ist aber jetzt nichts anderes, als wir das auch von anderen Rohstoffen kennen. Ob das jetzt Öl, Kohle etc. ist. Also ich erinnere immer nur daran, was wir noch immer in Deutschland machen mit dem Abbau der Braunkohle in den Braunkohlerevieren, mit der Umsiedlung der dort lebenden Menschen immer noch. Da ist natürlich jetzt sind die Förderbedingungen sicherlich menschenwürdig. Das ist sicherlich in anderen Regionen der Welt zu hinterfragen. Aber dennoch, wir siedeln für die Braunkohle Menschen um in Deutschland. Die kriegen dann von dem Energieversorger ein neues Haus in Bereichen, die nicht abgebaggert oder weggebaggert werden. Und dennoch können wir sehr günstig elektrische Energie aus der Braunkohle erzeugen. Das ist wirtschaftlich darstellbar. Also von daher, das müssen wir berücksichtigen. Aber zurück zur Rechnung. Also wir sind bei 86 Milliarden Kilogramm. Wir haben ungefähr 8 Kilogramm pro Auto. Dann bedeutet das umgerechnet, also ganz grober Dreisatz, knapp 11 Milliarden Elektroautos können wir damit bestücken. 10,7, wenn man es etwas genauer rechnet. Aber ich sage mal, die Größenordnung zwischen 10 und 11 Milliarden Elektroautos könnten wir dann mit entsprechenden Batteriekapazitäten versehen. Wir haben im Moment 1,3 Milliarden Autos weltweit. Also bei rund 8 Milliarden Menschen, die wir auf der Erde mittlerweile haben. 1,3 Milliarden Autos. Das heißt also ungefähr ein Auto auf ungefähr 6 Erdenbürger, Pi mal Daumen. Und wir könnten rund das Achtfache an Elektroautos haben. Also, wenn wir sagen, die Bevölkerung wächst weiter weltweit, könnten wir es schaffen, dass jeder Mensch auf der Welt ein Auto hat, ein Elektroauto, und wir hätten immer noch kein Problem mit der Versorgung von Lithium jetzt im Speziellen. Das ist erstmal beruhigend. Da ist auch noch nicht berücksichtigt das Recycling der Batterie. Das heißt, dass man die Altbatterie nutzt und die Rohstoffe wiedergewinnt, sondern dass man die Batterien schreddert und dann in die Verwertung führt, sondern wenn wir dann noch anfangen würden, im Moment ist es wirtschaftlich nicht darstellbar, weil das Gewinnen von neuem Lithium, der Bau von neuen Batterien günstiger ist als das Recycling, die Kreislaufwirtschaft und der Einsatz von Altbatterien, die Rohstoffwiedergewinnung, das ist wirtschaftlich im Moment nicht darstellbar. Bei den übrigen Rohstoffen, die wir brauchen, also Graphit, Mangan, Nickel, Kobalt, sieht es ähnlich aus. Also auch da haben wir ausreichend Reserven. Auch da muss man jetzt bedenken, durch die technologische Weiterentwicklung ist zu erwarten, dass die dass der Rohstoffbedarf sinken wird. Das ist jetzt so in den aktuellen Prognosen, die man so findet, zu erwarten. Also Kobalt, Nickel ist kein Problem. Zudem ist es auch da beim Recycling problemlos möglich, insbesondere das Nickel und den Kobalt zu 90% aus Altbatterien zurückzuholen und wieder einzusetzen. Das ist natürlich nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, um dann die Rohstoffe im Boden zu lassen und erstmal das, was schon im Kreislauf, im Wirtschaftssystem vorhanden ist, weiter zu nutzen. Also von daher, beim Thema Lithium ist eigentlich erstmal auf dem Blatt Papier, was die Ressourcen angeht und die Reserven angeht, kein Problem. Wir haben ausreichend Möglichkeiten. Auch da, wenn man überlegt, dass man vielleicht irgendwann in Richtung einer Natrium-Ionen-Batterie geht und weg von dem Lithium, auch dann entspannt sich die Situation nochmal. Wichtig ist natürlich immer die Wirtschaftlichkeit. Das heißt also, heutzutage sind die Lithium-Ionen-Batterien wirtschaftlich sehr attraktiv. Wir haben sehr stark fallende Stromgestehungskosten oder diese LCOS, Levelized Costs of Storage. Was kostet mich also eine Kilowattstunde elektrischer Energie, die ich an eine Lithium-Ionen-Batterie packe und wieder raushole? Da sind wir auch jetzt im Bereich von, kommen wir auch auf die Kapazität der Batterie an, sind wir 15 bis 25 Cent die Kilowattstunde. Das ist so die Spannweite. Das macht die Batterie in vielen Fällen sehr, sehr attraktiv und beginnt auch attraktiv zu werden für Industrieunternehmen, die natürlich durch den etwas niedrigeren Strompreis vom Energieversorger nochmal eine etwas andere Wirtschaftlichkeitsbetrachtung haben beim Einsatz von stationären Lithium-Ionen-Batterien. Also von daher, erster Punkt, können wir, denke ich, einen Haken dran machen. In der Diskussion, Lithium und auch die anderen Rohstoffe sind global ausreichend vorhanden. Wir laufen in keine Mangellage. Und wenn wir anfangen, zirkulär zu denken, das heißt also die Kreislaufwirtschaft zu nutzen, um die Rohstoffe zurückzugewinnen und wieder einzusetzen, überhaupt kein Problem. Weitere Möglichkeit ist natürlich, dass man diese Lithium-Ionen-Batterien auch noch in der Zweitverwertung gibt. Auch das ist im Moment noch kein Thema. Das heißt also, wenn die Batterien haben ja das Ende der Lebenszeit erreicht, wenn sie auf 80% ihrer Kapazität oder ihrer Ausgangskapazität gefallen sind, das heißt eine Batterie, die 70 Kilowattstunden an Kapazität hat, hat es ihr Lebensende erreicht, wenn sie von den 70 Kilowattstunden dann nur noch auf 56 Kilowattstunden geladen werden kann. Also 80% der Ausgangsleistungsfähigkeit. Diese Batterien könnte man jetzt schreddern oder wiederverwerten. Die kann man aber natürlich trotzdem in eine Zweitverwertung führen. Zum Beispiel günstig in Unternehmen einsetzen, die diese Batterien als Pufferspeicher nutzen. Die sind ja immer noch voll funktionstüchtig, haben halt nicht mehr die volle Kapazität, aber immer noch hinreichend viel Speicherkapazität. Die können als Puffer dienen, um Schwankungen im Stromverbrauch, also die Last, zu verbessern, zu optimieren. Denn die Unternehmen, insbesondere für Privatpersonen ist das irrelevant, aber Industrieunternehmen müssen ja neben dem Strombezugspreis haben die auch noch einen Leistungspreis. Zahlen also für die maximale Leistung, die abgerufen wird, und zwar einmalig pro Jahr. Das ist aber schon eine sehr harte Grenze. Wenn man es schafft, als Unternehmen dort die Lastspitzen zu kappen, kann man tatsächlich viel Geld sparen. Und wenn das günstig geht über entsprechende Batteriespeicher, die man dann als Zweitbatterie oder in der Zweitnutzung einsetzen kann, ist das für Unternehmen sicherlich attraktiv und ist damit natürlich auch netzdienlich, weil ich damit Verbrauchsspitzen bei der Last reduzieren kann, damit das Netz entlaste. Also die ganze Sache netzdienlich ist. Ja, also von daher stationäre Batterien, Lithium, auch in den Elektroautos kein Problem. Zweiter Aspekt ist jetzt, können wir nicht diese Autos, die Elektroautos, nicht auch nutzen, dass sie Strom ins Stromnetz einbringen, also als flexible Fahrzeuge genutzt werden können, die Energieversorger von außen Zugriff bekommen auf diese Batteriekapazität, denn so ein Elektroauto steht viel rum, man macht das Verbrennungsauto natürlich auch, also die meiste Zeit am Tag steht das Auto, also wird dann nur benutzt zum Fahren zur Arbeit, nach Hause, zum Einkaufen, wie auch immer. Aber die meiste Zeit des Tages steht das Auto und man könnte jetzt überlegen, ob man diese Elektroautos, die dann an der Ladesäule angeschlossen sind, nicht nutzt, um einen gewissen Teil der elektrischen Energie, die in der Batterie gespeichert ist, wieder rauszuholen und nicht nur unidirektional, also vom Stromnetz in die Batterie, sondern auch umgekehrt. Da natürlich jetzt nicht die ganze Batteriekapazität nutzen, denn man will ja immer noch als Besitzer oder Besitzerin von einem Elektroauto die Sicherheit haben, dass man dann von der Arbeit nach Hause kommt oder noch irgendwo hinfahren kann. Die meisten Alltagsstrecken sind unter 50 Kilometer am Tag. Also das ist alles überhaupt völlig unkritisch. Wenn ich jetzt eine Reichweite von 300 oder 350 Kilometern in meiner Batterie habe, brauche ich die volle Leistungsfähigkeit gar nicht. Ich könnte ja einen Teil meiner Autobatterie zur Verfügung stellen für den Energieversorger. Vielleicht kriege ich da ein paar Euro für, dass ich da dann teilnehme. Und wir hätten dann eine dezentrale, über ganz Deutschland verteilte Batterie, die natürlich dann sehr, sehr netzdienlich ist, die dann schon auf Ortsnetzebene in der Lage ist, Schwankungen im Netz auszugleichen und zu puffern. Auch da vielleicht mal so ein kleines Rechenspiel, doppelter Dreisatz, damit wir ein Gefühl kriegen, ist es so interessant, darüber nachzudenken. Oder ist das ganz nett, aber hat keinen signifikanten Beitrag für die Speicherkapazität. Also, machen wir das Beispiel. Wir haben in Deutschland 48,5 Millionen Autos. Das heißt also, wir sind ungefähr, also ganz grob, jeder zweite Bundesbürger hat ein Auto. Wenn wir dann rechnen, dass die Ladekapazität von so einem Auto jetzt 75 oder meinetwegen auch 70 Kilowattstunden ist, die wollen wir jetzt nicht vollständig nutzen. Auch klar, da immer die Diskussion, haben wir genug Strom, damit wir die laden können. Und wenn alle gleichzeitig laden, alle um 18 Uhr nach Hause kommen, reicht dann die elektrische Energie, die wir im Stromnetz haben und so weiter. Kommen wir gleich noch zu. Jetzt ist mal überlegen, ist es interessant, darüber nachzudenken, die Batterie als Flexibilität im Stromnetz zu nutzen. Also von den 70 oder 75 Kilowattstunden Batteriekapazität nehmen wir jetzt mal an, stellen wir 10 Kilowattstunden mal als Flexibilität für den Energieversorger bereit. 10 Kilowattstunden zur Einordnung, das ist ungefähr der Strombedarf, den ein 4-Personen-Haushalt an einem Tag hat. Und bei einem Elektroauto, wenn wir jetzt also mal realistisch sagen, dass ein Elektroauto ungefähr 25 Kilowattstunden pro oder auf 100 Kilometern verbraucht, dann heißt das, wenn wir 10 Kilowattstunden bereitstellen, sind wir bei 40 Kilometer Reichweite, die wir abgeben und dem Energieversorger als Flexibilität zur Verfügung stellen. Das ist ja nicht viel. Also von daher, das ist, glaube ich, eine realistische Zahl. Wenn wir jetzt mal rechnen, bei den 48,5 Millionen Autos, wir stellen 10 Kilowattstunden bereit als Flexibilität, dann gibt das knapp, dicker Daumen, knapp 500 Gigawattstunden Batteriekapazität, die wir zur Verfügung stellen können. Das klingt jetzt erstmal, ist das viel, ist das wenig, 500 Gigawattstunden? Wenn wir überlegen, in Deutschland, wir haben knapp 40 Gigawattstunden Speicherkapazität in den Pumpspeicherkraftwerken. Stellen wir fest, also das ist schon mal viel, also von 500 Gigawattstunden im Verhältnis zu ungefähr 40 Gigawattstunden, das ist schon sehr attraktiv. Also von daher, wieso könnte man das denn nicht einfach dann nutzen? Das ist ja schon eine ordentliche Kapazität, die wir da bereitstellen können. Und ja, also wieso eigentlich nicht? Ja, jetzt die Frage, wenn wir diese Kapazität jetzt haben, also deutschlandweit verteilt, das macht die Sache halt so attraktiv, das ist dezentral, also nicht kleine, wenige Hotspots, sondern viele kleine, das heißt dann die kleineren Energieversorger, Stadtwerke und so weiter, könnten darauf zugreifen, dann haben wir also einen ordentlichen Speicher. Wir können die Speicherkapazität, die wir in Deutschland haben, massiv ausbauen. Wenn jetzt alle Autos natürlich umgestellt sind auf Elektroautos, das wird natürlich noch viele Jahre dauern. Aber allein die Perspektive, ist das sinnvoll und müssten wir dann direkt auch so denken. Vielleicht nochmal zur Einordnung, diese 500 Gigawattstunden fahrende Batteriekapazität. Wir haben in Österreich und Schweiz, die haben deutlich bessere Pumpspeicher. Möglichkeiten. Da sind wir in Österreich bei 2000 Gigawattstunden, in der Schweiz bei rund 6.500 Gigawattstunden, vielleicht zu den 500 Gigawattstunden fahrende Batteriekapazität. Ja, also das ist schon gar nicht so schlecht. Vor allem, weil es halt im Ortsnetz ist, also auf den niederen Spannungsebenen. Das macht die Sache eigentlich ganz attraktiv und kann oder würde dazu beitragen, das Netz natürlich zu stabilisieren. Und wir können diese Kapazitäten natürlich auch noch ausbauen, indem wir in Zukunft über entsprechende Smart Meter, über Anreizprogramme, über entsprechende Preisstrukturen beim Strompreis sagen, ich brauche vielleicht, ich kann statt der 10 Kilowattstunden vielleicht sogar 20 oder sogar 30 Kilowattstunden, also die Hälfte meiner Batteriekapazität, zur Verfügung stellen für den Energieversorger. Und würde dann bis zu 1,5 Terawattstunden, mal Faktor 3 nehmen, ich stelle die Hälfte meiner Batteriekapazität zur Verfügung, dann sind wir locker bei 1,5 Terawattstunden Batteriekapazität, die wir in Deutschland zur Verfügung hätten. Das macht das Steuern, das Management natürlich deutlich komplizierter. Das darf man natürlich nicht vergessen, da braucht man auch entsprechende Automatismen, ein intelligentes Lade- und Lastmanagement. Aber dennoch, das Potenzial ist immens und in diese Richtung sollten wir denken. Das heißt, ich brauche jetzt nicht die stationäre Batterie und die Autobatterie, sondern ich kann das Auto sicherlich als Batterie, als Pufferspeicher nutzen. Das ist eigentlich ganz interessant. Die Frage in dem Zuge, die in diesem Zuge natürlich immer aufkommt, ist, ja, und wenn jetzt alle Elektroautos gleichzeitig laden und dann brauchen die alle, also da reicht das ja nicht, dann brauchen wir wieder mehr Kernkraftwerke und die Kohlekraftwerke und Wind- und Photovoltaik können das schon mal gar nicht liefern und dann geht das Licht aus und ja, die Ladesäule natürlich auch. Ja, also diese Diskussion gibt es natürlich auch permanent. Man sollte jetzt aber nicht vergessen, also der sogenannte Gleichzeitigkeitsfaktor liegt bei ungefähr 0,3, wenn Elektroautos laden. Das heißt also maximal 30% aller Autos, aller Elektroautos würden gleichzeitig laden. Das ist dann vor allem dann der Abendpeak, den man bekommt, wenn die Menschen dann nach der Arbeit nach Hause kommen, ihr Auto alle anstecken. In dem Moment hat man natürlich einen hohen Verbrauch, eine hohe Last. Auch da müsste man, wenn das Auto sich danach nicht mehr bewegt, über ein intelligentes Lastmanagement den Ladevorgang strecken über die ganze Nacht. Man hat dann ja sicherlich von Abendstunden so von 18 Uhr bis morgens um, ich weiß nicht, 7 Uhr ausreichend Zeit, die Autos zu laden, dass man dort die Last ein bisschen verschiebt. Bei der Diskussion darf man nicht vergessen, also die Verbrennungsautos laden ja auch nicht oder tanken ja auch nicht gleichzeitig. Also das wird immer, da werden immer diese Zahlenspielereien gemacht, die muss man einordnen. Auch wir haben jetzt hier in der Folge ein paar Zahlenspielereien gemacht, die uns helfen, Dinge zu verstehen, einzuordnen. Da muss man immer ein bisschen kritisch hinterfragen, was diese Zahlenspiele für einen Sinn haben, in welche Richtung die führen. Also uns überlegen, dass alle 48,5 Millionen Autos gleichzeitig tanken müssten und wir berücksichtigen, wir haben in Deutschland 14.500 Tankstellen. Da bedeutet das also 3.300 Autos pro Tankstelle. Wenn ich mal davon ausgehe, wir sind bei 3 Minuten Tankvorgang, den ich habe, dann dauert es 165 Stunden, bis diese 3.300 Autos an der einen Tankstelle vollgetankt sind. Unabhängig davon, dass natürlich der Kraftstoff in den Kraftstofftanks gar nicht ausreicht. Also von daher gleiche Argumentation, pro Elektro-, kontra Verbrennungsmotoren. Aber diese Diskussion wird gar nicht geführt, weil natürlich klar ist, nie müssen alle Autos gleichzeitig tanken. Wir müssen auch nicht gleichzeitig laden. Das kann man verschieben, das ist gar kein Problem. Und bis wir bei 48 Millionen Elektroautos sind, das wird auch noch viele Jahre dauern. Da sind wir noch lange nicht in Deutschland und auch nicht in Europa und auch nicht weltweit. Also das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Dennoch, klar ist, wir müssen natürlich dann die Ladekapazität ausbauen, die Infrastruktur ausbauen und auch die Bereitstellung der elektrischen Energie. Also eine vollständig elektrische Autos, die wir in Deutschland haben, mit den rund 48 Millionen Autos, da sind wir so bei knapp 100 Terawattstunden an Strombedarf, der dann dazukommen würde. Das ist so ein Fünftel bis Sechstel der aktuellen Stromerzeugung, die wir in Deutschland derzeit haben. Also von daher auch da, ja, da kommt mehr drauf. Das ist so und diese Energie müssen wir natürlich klimaneutral erzeugen, ist aber kein Problem. Letzter Punkt, was das Laden angeht. Also wenn man sich mal bewusst macht, beim Betanken des Autos fließen durch die Hand oder durch den Tankrüssel 15 Megawatt Leistung. Also wenn man sich überlegt, wie viel Energie fließt in den Tank, so ein Liter Flüssigbrennstoff hat so ungefähr 10 Kilowattstunden Energieinhalt pro Liter. Ich tanke mein Auto, das dauert so um die 2 oder 3 Minuten. Da passen 40, 50 Liter rein, dann bin ich so bei 10 bis 15 Megawatt Tankleistung. Das muss man sich auch mal bewusst machen, also 15 Megawatt, das ist schon ordentlich Wumms. Das war der Grund, warum wir auf Flüssigtreibstoffe setzen, auf Öl, also Benzin und Diesel, weil der Energieinhalt, die Energiedichte einfach so wahnsinnig hoch ist. Deswegen ist dieser Stoff so attraktiv. Wir können ihn leicht transportieren, leicht erzeugen, leicht fördern. Er ist günstig und er hat eine hohe oder sehr, sehr hohe Energiedichte. Jetzt heißt es ja, und jetzt wollen wir laden, dann brauchen wir die Ladeinfrastruktur und dann müssen wir ja auch im Megawattbereich, wenn ich am Rastplatz bin, möchte ich natürlich auch entsprechend schnell laden, Tasse Kaffee trinken und dann weiterfahren. Das heißt, ich brauche keine 11 kW oder 22 kW Ladeleistung, sondern eher, dass wir im Bereich von 100, vielleicht 150 oder vielleicht 300 Kilowatt Ladeleistung sind, damit wir halt entsprechend schnell fahren können. Ja, auch das ist nötig. Jetzt muss man mal umgekehrt bedenken, also auch der Transport des Erdöls über entsprechende Pipelines braucht elektrische Energie. Also eine Pumpe, die jetzt an so einer Erdölpipeline montiert ist, um dann das Öl von A nach B zu pumpen, hat eine Leistung zwischen 1,6 und 2,2 Megawatt. Das ist schon viel. Wenn ich jetzt so eine ganze Leitung habe, also jetzt zum Beispiel mal von Marseille, da gibt es also eine Leitung, die dann von der Mittelmeerküste bis nach Deutschland führt. Da sind so gute 30 Pumpen, die dafür sorgen, dass das Erdöl dann von Marseille nach Deutschland gepumpt wird. Da sind wir halt auch schon bei 50 Megawatt Leistung, die bereitgestellt werden muss, damit die Pumpen entsprechend arbeiten können. Ja, das geht. Also auch da brauchen wir Energie, das darf man also nicht vergessen. Und die können wir nutzen, statt das Erdöl zu pumpen, um unsere Autos zu beladen mit elektrischer Energie, dass ich dann an einem Rastplatz oder zu Hause stehe und dort mein Auto laden kann. Also das wird erstmal auch eine Verschiebung von Lasten sein, die schon bereitstehen. Auch das darf man in der ganzen Diskussion nicht vergessen, dass es ja nicht so ist, dass die Fahrzeuge jetzt überhaupt keinen Zusatzenergiebedarf haben, die Verbrennungsmotoren bei der Bereitstellung des Treibstoffs, sondern es geht da ja immer darum, neben dem reinen Verbrauch beim Fahren, denn das wird auch immer gerne gemacht bei den Rechnungen, bei den Elektroautos wird dann der komplette Lebenszyklus betrachtet, bei den Verbrennungsmotoren nur die Nutzung, nicht die Herstellung, vor allem die Herstellung der Rohstoffe. Das wird dann immer ignoriert und das ist immer so ein bisschen, bisschen schwierig, wenn man sich das anguckt. Also auch da muss man die Zahlen sehr genau verstehen. Wir haben natürlich jetzt die eine Sichtweise betrachtet, haben die aber auch mal objektiv und fair eingeordnet. Und dann erkennt man schon, also wir haben kein Rohstoffproblem. Das ist, denke ich, so der erste wichtige Aspekt, den wir jetzt beleuchtet haben in dieser Folge. Die Mengen an Rohstoffen für die Batterie reichen aus, insbesondere jetzt diese Lithium-Diskussion, die wir hatten oder die es immer gibt. Und durch die Speicherkapazität der Elektroautos sind wir in der Lage, ein sehr dynamisch, sehr flexibles Netz zu erzeugen. Und das hilft uns natürlich künftig bei der Stabilisierung der Energieversorgung in einem hochvolatilen Energiesystem. Wenn wir dort mit 500 Gigawattstunden und mehr agieren können, ist das natürlich auch schon sehr, sehr attraktiv. Ja, also von daher, wenn man sich das alles anguckt, eigentlich eine positive Zukunft, was die Elektromobilität angeht. Macht jetzt keinen Sinn, dass man sagt, ich investiere weiter in den Verbrennungsmotor, im Privatverkehr, Schwerlastverkehr, Flugzeuge, Schiffe etc. ist immer eine andere Entwicklung. Aber im Individualverkehr, im privaten Verkehrssektor wird sich die Elektromobilität aller Voraussicht nach weiter durchsetzen. Den Weg werden wir aus meiner Sicht nicht mehr verlassen. Und dann haben wir sehr attraktive Möglichkeiten in Zukunft, unsere Energieversorgung weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Energieversorgung aber sicher zu machen, ohne dass wir einen Komfort- und Wohlstandsverlust haben. Ja, ich glaube, damit haben wir die beiden Aspekte aus verschiedenen Blickrichtungen in der Folge beleuchtet. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.